Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der vorgeschlagene Predigttext für diesen Sonntag steht im Jesaja-Buch, Kapitel 40. Dort vom 26. bis zum 31. Vers. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat die Sterne dort oben erschaffen? Er ist es, der ihr Heer täglich zählt und heraufführt, der sie alle beim Namen ruft. Vor dem Allgewaltigen und Mächtigen wagt keiner zu fehlen. Jakob, warum sagst du, Israel, warum sprichst du, mein Weg ist dem Herrn verborgen, meinem Gott entgeht mein Recht? Weißt du es nicht, hörst du es nicht, der Herr ist ein ewiger Gott, der die weite Erde schuf. Er wird nicht müde und matt, unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft, dem Kraftlosen verleiht er große Stärke. Die Jungen werden müde und matt, junge Männer stolpern und stürzen. Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. Amen. Liebe Freunde, das Thema dieses ersten Sonntags in der Osterzeit, des Sonntags, der den Namen trägt, quasi Modo Geniti, heißt Wiedergeburt. Das ist ein christlicher Schlüsselbegriff, der einerseits auf die Taufe hinweist und der andererseits betont, dass das, was Gott mit der Taufe meint, was er uns durch die Taufe verleiht, nun auch in unserem Leben zur Auswirkung, zur Ausgestaltung kommen soll, sodass die alte Prägung unseres Lebens, wie wir sie kennen, wie wir sie bei anderen wahrnehmen, oft leidvoll wahrnehmen, bei uns selber häufig weniger, dass diese alte Prägung abgelöst wird durch eine neue. Dass unser Leben sich tatsächlich verändert, eine neue Lebendigkeit bekommt, eine neue Ausrichtung auf Gott, neue Liebe zu dem Schöpfer aller Dinge und zu den Menschen, die er an unsere Seite gestellt hat und vieles andere. Wiedergeburt. Man muss das heute sagen, dass dieser Begriff im Christentum ganz anders verstanden wird als im fernen Osten, weil beide Wort Prägungen sich zur Zeit in unserem Land überlagern. In der Welt Indiens versteht man unter Wiedergeburt den Kreislauf, in den menschliche Wesen einbezogen werden, sodass sie ein Leben nach dem anderen führen, die irdische Bühne mehr als einmal betreten, mehr als einmal zur Welt kommen, mehr als einmal sterben, mit dem Ziel, dass sich in ihnen eine Läuterung vollzieht, die eines Tages den Grad erreicht hat, dass sie aus diesem Kreislauf des immer wieder neu Leben und Sterben Müssens herausgenommen werden und in eine vorher nicht geahnte Ruhe eingehen. Wiedergeburt weist also im indischen Raum darauf hin, dass es viele Leben mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten gibt, dass wir sehr viel Zeit haben, vielleicht Jahrhunderte Zeit, um unsere Bestimmung zu erreichen. Wiedergeburt im christlichen Sinne spricht von einem einmaligen, schöpferischen Eingriff Gottes in unser einmal gelebtes Leben, das sich zwischen einer Geburt und einem Sterbevorgang vollzieht. Und durch das, dass das wir bisher gelebt haben, in einer neuen Weise qualifiziert wird, verändert, erneuert, befreit, geheilt, weil Gott uns nahe kommt. Noch einmal ist es gut, bei diesem Wort an die Taufe zu denken, sie ist der bleibende Ausgangspunkt, der unüberbietbare Ausgangspunkt für alles, was Christen leben. Ob sie nun ständig davon reden oder nicht, das ist gleichgültig. Aber es ist auch gut, den Vorgang der Wiedergeburt nicht so in die Taufe einzuschließen, dass alles Weitere im Grunde sich von selber ergibt. Es ergibt sich nämlich auf diesem Gebiet überhaupt nichts von selber. Irgendwann einmal getauft worden ist und es dann dabei beließ, der unterscheidet sich häufig in der Gestaltung seines Lebens, in seinem Denken, in seinen Gefühlen, in seinen Verhaltensweisen, in überhaupt nichts von jemand, der nicht getauft worden ist. Wir wissen das. Sie kennen das. Sie kennen Menschen, die irgendwann einmal das Sakrament der Taufe empfangen haben und unter Umständen dies sogar benutzen, um sich auf eine wenig schöne Weise dabei zu beruhigen, dass sie nun also eben getauft sind. Und weil sie getauft wurden, haben sie auch die Konfirmation empfangen. Und so sind sie also Mitglieder der Kirche und haben auch nicht vor, das aufzugeben. Das ist dann auch alles. Und es fällt schwer, von dem biblischen Wort her zu sagen, diese Menschen seien wiedergeboren. Man kann nur fragen, wie denn und wo denn und mit welcher Wirkung denn? Denn alles Innere greift nach christlicher Sicht nach dem Äußeren. Alles, was im Verborgenen beginnt, drängt danach, sich auch in der Sichtbarkeit zu zeigen. Es ist eine der verhängnisvollsten Fehlentwicklungen des modernen Christentums, dass viele, darunter auch eine ganze Reihe Theologen meinen, man könne den Glauben so sehr verinnerlichen, dass weder man selber noch andere überhaupt noch etwas davon merken. Und dies unter Umständen noch als eine Theologie, die dann vertreten wird. Alles, was Gott tut, fängt innen an und hört außen auf. Es beginnt im Herzen und es endet in der Leiblichkeit. Das Ende aller Wege Gottes ist die Leiblichkeit. Zitat von Oettinger. Wer wiedergeboren ist, kann es nicht verbergen. Es geht nicht. Es geht wirklich nicht. Kommt irgendwo ein Baby zur Welt, so kann man das zumindest auf die Dauer nicht verbergen. Bei dem kleinen Mose war es ja eine Zeit lang üblich und richtig und möglich, wie Sie wissen. Aber später merkten die Eltern, sie konnten das nicht verbergen, dass da ein Mensch lebt. Er rührt sich, er wird lebendig, er schreit, er zeigt Bedürfnisse. Wiedergeburt lässt sich nicht verbergen. Wenn sie geschehen ist, handelt es sich um eine Theorie, die man einsehen und abhaken kann, ist das natürlich ganz anders. Das Thema dieses Textes heute spricht nicht von Wiedergeburt, sondern von Müdigkeit und ihrer Überwindung. Viermal ist von Müdigkeit die Rede. Und die Aufgabe und die Schwierigkeit der Predigt besteht darin, das zusammenzukriegen. Was hat Wiedergeburt mit der Überwindung von Müdigkeit zu tun? Noch einmal, um es Ihnen in die Erinnerung zu bringen. Er, nämlich Gott, wird nicht müde und matt. Und darum 29, er gibt dem Müden Kraft. Und dann der Vergleich, die Jungen werden müde und matt. Und die Folgerung, die aber, die dem Herrn vertrauen, laufen und werden nicht müde. Nun zum Thema Müdigkeit fällt mir mindestens so viel ein wie zum Thema Wiedergeburt. Leider auch aus persönlicher Erfahrung. Es gibt die Müdigkeit, Sie wissen das, die daraus resultiert, dass man seine 6 oder 8 oder 9,5 oder auch 5 3/4 Stunden Schlaf nicht bekommen hat. Und das über eine längere Zeit. Eine ungemein harmlose Form von Müdigkeit. Man kann das nämlich nachholen. Und dann ist man wieder auf dem Laufenden. Und wenn es bei Müdigkeit um diese eine Seite ginge, dann wäre das Ganze so harmlos wie weniges. Aber Müdigkeit kann zweitens ein Symptom einer körperlichen Krankheit sein. Jeder Hausarzt weiß das. Es gibt Blutkrankheiten, es gibt Leberkrankheiten. Es gibt Tuberkulose, die sich vorankündigt in einer chronischen Müdigkeit. Leichtfertig, wer dann sagt, ich schlafe eben jeden Tag eine Stunde mehr, dann gibt sich das. Es gibt drittens die Müdigkeit, die ganz tief mit seelischen Fehlschaltungen zusammenhängt. Die heute sich immer stärker ausbreitenden depressiven Krankheiten. Dass also Menschen lustlos werden, inaktiv, unfähig, auch mittelgroße, ja manchmal sogar schwere Aufgaben, also kleinere Aufgaben anzufangen, dieses Gefühl, in der Ecke zu sitzen, nicht mehr hochzukommen, dieser Eindruck, dass einem alles zu viel wird. Und das alles in einem Alter, wo es normalerweise nicht zu erwarten wäre, das sind ja Symptome von Depressionen. Und immer mehr Menschen klagen darüber. Und wer von diesem Gebiet nicht genug versteht, sollte sehr, sehr vorsichtig sein zu sagen, Junge, nun reiß dich mal zusammen. Lass dich doch nicht gehen. Dafür ist das Gebiet zu schwierig, zu kompliziert und ganz offensichtlich nicht dem Willen unterworfen. Wer Depressionen kennt, weiß, dass er sie nicht einfach wegbeschließen kann. Ich will sie nicht haben. Ich nehme von ihnen keine Kenntnis. Und damit bin ich vielleicht an dem Punkt, wo es nun ganz, ganz schwierig wird. Müdigkeit ist nämlich ein gesamtmenschliches Phänomen oder einfacher gesagt, Müdigkeit kann sich durch alle Schichten unseres Seins ziehen und sie ist dann am bedrohlichsten und am ernstzunehmendsten, wenn sie mit den Tiefen unseres Menschseins zu tun hat. Wenn sich jahrelange Enttäuschung, das Gefühl, überfordert zu sein, die Nichterfüllung von Hoffnungen, Bitterkeit, Trostlosigkeit kumuliert haben, angesammelt haben. Und wir das Gefühl haben, wir kommen da nicht mehr durch. Und wenn sich in uns diese Haltung verstärkt, es ist mir einfach alles viel zu viel. Und das schaffe ich sowieso nicht. Und wenn die Mittelchen und Präparate und hier ein paar Vitamine und dort ein bisschen fernöstliches von Ginseng oder was auch immer und dort ein Wässerchen und dort ein Tröpfchen, wenn das alles nichts mehr bringt, aber dann auch die etwas härteren Mittel, also Psychopharmaka, nicht mehr einschlagen, weil man sich auch an die gewöhnen kann. Was ist los mit einer Generation, zu deren Lieblingsworten der Begriff Stress gehört? Und die sich und anderen dauernd einredet, wir arbeiteten eben zu viel, als wenn wir nicht wüssten, dass frühere Generationen viel mehr gearbeitet haben. Jeder kann das nachprüfen. Was immer aus der Diskussion um die 35-Stunden-Woche wird, unsere Urgroßväter hätten voller Unverständnis den Kopf geschüttelt über ein solches Anliegen, wenn sie dann bis Sonnabend, Nachmittag und Abend arbeiteten. Offenbar ist es nicht die Menge der Arbeit, nicht einmal die Härte der Arbeit. Wir haben ja vieles erleichtert. Ich habe als Junge auf dem Bau gearbeitet. Da waren andere Dinge zu tun, körperlich zu tun, als heute von vielen Bauarbeitern geleistet werden müssen, die heute durch Maschinen vereinfacht sind. Wie gut, dass es so ist. Die körperliche Härte hat nachgelassen, die Zahl der Stunden hat nachgelassen und doch ist das Gefühl, wir packen das alles nicht mehr. Viele haben das Gefühl. Und dann gibt es also neben der körperlich bedingten Müdigkeit und der Müdigkeit, die Krankheiten ankündigt und der psychischen Müdigkeit vielleicht noch etwas Viertes, worauf ein Arzt, ich habe mich ein bisschen vorbereitet natürlich auf das Thema Müdigkeit heute, worauf ein Arzt hingewiesen hat, er sagte, die ständige Infragestellung unseres Lebens und seiner Werte führt nicht zur Mündigkeit, sondern zu einer Art geistigen Müdigkeit. Das Erlebnis, dass die Dinge sinnlos sind, macht auch müde. Wer geistig unterfordert ist, wird ebenfalls müde. Ein hochinteressanter Dinge. Gedanke. Und er sagt dann, dass es letztlich eine religiöse Frage sei. Die Frage nach der Müdigkeit oder sein könne. Ich weiß nicht, ob das in der Kürze der Darlegung klar geworden ist. Ich meine, in einer Kultur zu leben, wo man alles behaupten kann und das Gegenteil und dass jeder jedem zubilligt und man feste Gewissheiten verpönt. Der wirklich kluge Mensch und der Intellektuelle zumal ist der, der alles in Frage stellt, außer sich selbst in Klammern, aber oft auch das. Dies macht auch müde, weil es heimatlos macht, weil es keine Geborgenheit gibt und weil der Mensch so gebaut ist, dass er feste Gewissheit braucht. Um all diese Seiten der Müdigkeit beantworten zu können, brauchte man jetzt eine Teampredigt. Nicht? Ein Hausarzt müsste jetzt einen Teil der Predigt übernehmen und ein Psychotherapeut und sicherlich auch ein Psychiater. Ja, der Pastor hätte einen Teil davon. Ich denke, das Schwierigste sind die Formen der Müdigkeit, die wir am meisten kennen, die sich in so einem Wort verdichten, das wir nennen Lebensmüdigkeit. Dieses Gefühl, das wir nicht mehr mögen. Und das scheint mir nun in unserer Gesellschaft in einem zunehmenden Maße um sich zu greifen. Dass viele, viele Menschen, und darunter auch solche des Mittelalters und Jüngere, sich von diesem Leben überfordert fühlen. Frage, muss das sein? Und das ist offenbar keine Frage der ausreichenden Schlafmenge. Und auch nicht nur eine Frage von Humantechniken, dass man also mit sich selber besser umgeht, seine Zeit und sich selbst besser organisiert und managt. Sondern das hat offenbar tiefe Wurzeln, auf die man in einer Predigt gar nicht eingehen kann. Da müsste sie viermal so lang sein. Ich würde gerne, weil es nun dieser Text ist und ja kein Themavortrag, etwas darüber sagen, wie dieser Text helfen könnte, was in diesem Text gesagt ist. Ich habe in mir für mich selbst, ich wusste nicht, dass er einmal als Predigtext dran sein würde, gelb markiert, um damit deutlich zu machen, dass er für mich persönlich ein Schlüsseltext ist. Etwas, was ich brauche, womit ich leben möchte, nämlich die Möglichkeit, Kraft, Zuversicht, Energie zu bekommen aus dem Glauben. Und darum das Erste, was man hier mitnehmen darf, dieser Text redet von Gott in einer sehr hilfreichen und befreienden Weise. Gott ist hier nicht der Weltenarchitekt, auf den alles zurückgeht, was da ist. Der es durchaus klug und bewunderungswürdig gemacht hat, um es sich dann selber zu überlassen. Gott ist also nicht Schöpfer in diesem Sinne. Gott ist auch nicht der Garant der moralischen Ordnung, demgegenüber wir uns ständig schuldig fühlen müssen, weil wir irgendwie immer etwas falsch gemacht haben, in der Hoffnung, dass er uns nur ein bisschen bestraft, aber nicht allzu viel. Gott ist in diesem Text, und das steht nicht im Gegensatz zur übrigen Bibel, die Quelle der Lebendigkeit. Ich zitiere: Er wird nicht müde und matt. Und er ist ein ewiger Gott. Alles, was Menschen leben und was sie tun und denken, atmet ein Stück, entschuldigen Sie den Ausdruck, Sterben. Müdigkeit, Verbrauchtheit, Endlichkeit, Abgestandenheit. Uns geht es oft so, dass wenn wir einen Menschen oft genug gehört haben, wir sagen, ich weiß schon, was er jetzt sagen wird, wenn ich die und die Bemerkung mache. Es ist ein Stück Erstarrung darin, ein Stück Unlebendigkeit. Und leider wissen wir es bei uns selbst oft auch schon, was wir sagen, wenn ein anderer das und das uns gegenüber äußert. Die Lebendigkeit in uns ist äußerst begrenzt. Ich bin hier und da entzückt, wenn ich einen Menschen treffe, der so ganz lebendig ist und wo ich nicht den Eindruck habe, jetzt klappern wieder die Mechanismen. Und jetzt kommt wieder dieses unbedachte Argument, das schon tausendmal vorgebracht worden ist. Was mich an Kindern so entzückt, immer wieder neu, ist ihre beinahe unverwüstliche Lebendigkeit. Was an Ideen von ihnen ausgeht, wie sie spielen können, was sie sich einfallen lassen. Wie sehr sie die Rollen noch nicht erlernt haben, die wir irgendwann erlernen müssen, leider. Und wie sie ursprünglich sein können. Aber dies verebbt sehr schnell. Unsere Erziehung tut das Ihrige dazu und irgendwann fangen wir an zu funktionieren, mit gewissen Freiräumen natürlich. So vieles unlebendig in uns. Wenn ich an Gott denke und da nun ganz besonders an die Welt seiner Auferstehung, an Christus, der Ostern das Grab verließ, wir haben das vor einer Woche gefeiert, dann denke ich, das ist eine Welt voller, unverbrauchter Lebendigkeit. Da ist nichts abgestanden, nichts schablonenhaft, nichts schemenhaft, nichts, wo man sagen kann, das kennen wir schon, das ist uns tausendfach vertraut, sondern es ist wie eine Quelle reinsten Wassers, wie eine Energie, die ihre ursprünglichste Frische hat. Das ist wie jemand, der eine Aufgabe ganz neu anfängt mit ungeheurer Energie und ohne jegliche Enttäuschung. Das ist eine Welt, die ganz ohne Müdigkeit ist. Ich weiß nicht, ob Sie sich Gott so denken können. Als, wenn ich das mal so sagen darf, ein reines Energiezentrum. Wenn schon persönlich natürlich. Mit Gott in Berührung zu kommen, heißt mit dem Lebendigsten an Lebendigkeit in Berührung zu kommen. Also noch einmal, nicht Formeln zu hören, Theorien in sich aufzunehmen, Bilder, die man schon nicht mehr begreift, weil sie zu alt sind oder weil sie zu abgegriffen sind, auf sich wirken zu lassen, sondern mit dem dynamischen Prinzip des Universums in Kontakt zu kommen. Darum ist es so wichtig, sich Gott auszusetzen. Also nicht nur einen Vortrag zu hören, auch nicht eine
jetzt allein,
sondern sich Gott so auszusetzen, wie sich die Sonnenanbeter in Deutschland und anderswo der Sonne aussetzen, weil sie ihre Wirkung auf sich ziehen möchten. Wie man sich einer Höhensonne aussetzt, aus gesundheitlichen Gründen. Wie man sich aufwärmt, wenn man erfroren oder kühl geworden ist. Ich wünsche, wir könnten Gott so verstehen. Natürlich schließt das nicht aus, dass wir über ihn auch in Begriffen reden dürfen und müssen. Wer könnte das vermeiden? Auch was ich jetzt sage, geschieht ja in Begriffen. Aber Gott selbst ist mehr als all dies. Unbedingte Lebendigkeit. Eine Frische, die, je mehr wir uns ihr aussetzen, uns umso mehr als Frische erscheint und widerfährt. Ein neues Gottesbild. Bitte überlegen Sie das doch weiter. Das Zweite, was wir brauchten, um in diese Lebendigkeit hineinzukommen, die uns hilft, unsere Müdigkeit zu überwinden, ist der Abstand vom Selbstvertrauen. Hier im 30. Vers werden die jungen Leute genannt, um es präzis zu sagen, die jungen Männer. Ein junger Mann mit 20 oder 25, der nicht den Eindruck hat, er könnte die Welt verändern, wenn ein paar winzige Kleinigkeiten ihm aus dem Wege geräumt würden. Und er würde die Dinge schon packen, wenn man ihn nur ranließe. Der ist wahrscheinlich nicht ganz gesund. Er hat das Gefühl, das machen wir. Und wenn ich nicht allein, dann ein paar von uns. Und später lacht man darüber und sagt, ach wissen Sie, wir waren ja auch einmal jung. Und das ist dann der Schwanengesang auf die Frische jener Jahre. Den Jungen ist es erlaubt, sogar wenn sie Christen sind, in gewissem Maße zu sagen, wir packen das schon. Aber das hat seine deutlichen Grenzen. Und manche warten so lange, bis sie zusammengebrochen sind, buchstäblich meine ich, psychisch oder auch körperlich, um an den Punkt zu kommen, zu sagen, wir packen das eben nicht und ich auch nicht. Und es gibt dann ganze Bereiche, die wir bis ins hohe Alter bei gewisser Begabung und ausreichender Position auch schaffen, aber andere eben nicht. Wir schaffen es zum Beispiel in der Regel nicht, einfache menschliche Beziehungen durchzuhalten, sodass sie lebendig bleiben. Sagen Sie mir eine Ehe von über 50-Jährigen, die also schon 20, 30 Jahre verheiratet sind, die
lebendig ist, dynamisch, interessant, spannend, faszinierend. Nun, es gibt ein paar, aber man muss sie wirklich suchen.
Wir können offenbar so eine kleine Zweierbeziehung kaum mehr leben bei all unserem Können. Und das ist ein Symptom für vieles andere. Wenn wir die Lebendigkeit aus Gott erleben wollen, dann müssen wir Abstand nehmen von dem Gefühl, wir packen das schon. Und wenn wir das nicht ganz alleine schaffen, dann haben wir unsere Humantherapeuten,
so benennen sie dann Therapeuten oder ähnlich. Und die werden uns schon ein paar Rezepte sagen. Es darf nur nicht zu kostspielig sein, menschlich.
Wir können die Lebendigkeit aus Gott nicht erleben, wenn wir nicht ein Stück dieses Selbstvertrauen aufgeben. Und sagen, ja, wir brauchen Hilfe, wir sind müde, wir sind am Ende. Der alte Schwung ist hin. Und dass wir die Dinge im Griff haben, das ist uns vergangen. Man kann an dieser Stelle entweder resignieren und den Rest seines Lebens auf winzigster Flamme kochen oder zurückkehren zu Gott und neue Lebendigkeit erfahren. Ich sage das nicht, um hier Klarheit zu schaffen, um dass das an Vitalität in uns steckt und stecken soll, nun zerbrechen, als könnte ein Prediger das und als dürfte er es tun. Aber das Vertrauen auf das, was ich kann, bin und habe, ist ein schändlich naives Vertrauen angesichts der Realitäten des Lebens und angesichts dieses Gottes. Wir kommen nicht weit genug. Und wir können Müdigkeit ausstrahlen, auch wenn wir unser Lächeln vor uns hertragen, wie der Ober sein Tablett.
Es wird nicht mehr glaubwürdig dabei, weil es nicht mehr gedeckt ist durch unser Leben, durch die innere Lebendigkeit und Hoffnung und Lebensfreude.
Und das Dritte, was aus dem Text ja deutlich wird, die aber, die auf den Herrn harren, so sagt die alte Lutherbibel, oder die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Dass sie uns Gott aussetzen. Dem Herrn vertrauen heißt nicht zustimmen, wenn dies irgendwo gesagt wird und weitermachen wie bisher. Sondern dem Herrn vertrauen heißt, sich ihm auszusetzen, mit ihm allein zu sein, seine Strahlen aufzunehmen. Und das beginnt damit, dass wir diese angesammelte Müdigkeit, die Frustration, die Ängste, die Resignation, die Gefühle von Schuld und Versagen vor ihn bringen. Dies war ein Teil meiner Predigtvorbereitung, dies für mich persönlich zu tun, was sich da angesammelt hat an Frustration und Enttäuschung und Müdigkeit und Ängsten vor Gott hinzutragen und ihm zu geben. Und ich merkte sofort, wie neue Frische in mich hineinkam und Lebendigkeit und Zuversicht.
Wenn wir das, was da an seelisch und geistig bedingter Müdigkeit da ist, in uns aufbewahren und dann sagen, oh Herr, hol mich doch da heraus, wird überhaupt nichts passieren.
Bevor ein Gefäß neu gefüllt werden kann, muss es zunächst entleert werden. Und es ist so gut zu wissen, dass wir nicht mit Gott Konversation zu machen haben über unsere Ängste, dann gehen wir genauso unverändert wieder zurück, sodass wir sie ihm so geben können, dass wir sie los sind.
Und wer das nicht alleine kann, der weiß, dass es das Angebot der Seelsorge gibt.
Spüren Sie, dass ich jetzt von Erfahrungen rede und nicht von einer frommen Theorie. Ich weiß doch, wie ich bin, wenn ich mich belastet fühle, erdrückt und den Dingen überhaupt nicht mehr gewachsen und wenn ich erleichtert an eine Sache herangehe. Und Sie wissen das auch. Das kommt nicht daher, dass wir uns einen Bibelspruch in Erinnerung rufen und sagen, ach, ist alles ja furchtbar, aber Gott ist trotzdem bei mir, sondern indem das aus uns herauskommt und dort niedergelegt wird, wo es uns nicht mehr schaden kann, nämlich in der Gegenwart Gottes oder präziser gesagt Jesu Christi. Das können Sie tun, wenn Sie wollen.
Und das Zweite ist, diese Strahlen von Lebendigkeit, diese Worte der Hoffnung, diese ganze Welt Gottes. Nun sage ich es, weil wir in Ostern, in der Osterzeit leben, ganz genau, diese österliche Lebendigkeit neu in uns aufzunehmen, bis wir froh sind und gelassen sind und die Aufgaben bleiben und sind vielleicht wirklich etwas viel zur Zeit, weil wir gehen weiter und sagen, ja, es gibt einen Weg, es ist zu schaffen, Gott ist bei mir und was ich heute nicht erledigen kann,
packe ich morgen an und wenn es da nicht geht, wird auch daran die Welt noch nicht untergehen.
Neue Lebendigkeit, neue Hoffnung und ein Zerbruch der Resignation.
Wer dieser Zeit die Resignation nimmt, hat sie beinahe schon geheilt. Und wer aus unserer Kirche, wo immer das ist, in sehr frommen und mittelfrommen und gar nicht frommen Kreisen, wer die Resignation da herausnimmt, der hat Heilung gebracht. Viele wissen das, viele sagen das, viele schreiben das. Wir könnten davon frei werden. Wir könnten so frei werden, dass wir uns wirklich der Arbeit zuwenden können, die getan werden muss, ohne zusätzlich noch zur Arbeit unsere Sorge, Resignation, Ängste, Selbstmisstrauen, Fremdmisstrauen und so weiter mit uns herumzuschleppen. All diese Dinge, die uns so müde machen. Müde werden wir, wenn wir Lasten tragen, die wir nicht zu tragen haben, würden wir auf Gott sehen, zu dem, was wir sowieso zu tun haben. Das ist ein Angebot an uns, ein Angebot des Evangeliums. Sie haben es gehört. Gehen Sie damit um. Amen.